Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Der Podcast wird vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Mein heutiger Gast braucht eigentlich keine Einführung und trotzdem möchte ich ein paar Highlights hier nennen. Ich spreche mit dem Mitgründer der Republika-Konferenz und dem Gründer und bis Anfang des Jahres Chefredakteur von netzpolitik.org. Er hat unter anderem das Buch »Die digitale Gesellschaft« geschrieben, ist Mitglied im Medienrat der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg und war von 2010 bis 2013 Mitglied in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft im Deutschen Bundestag. Die Rede ist natürlich von Markus Beckedahl. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Die Republika ist jetzt ein paar Wochen vorbei und du hattest im März verkündet, dass du nach 19 Jahren bei netzpolitik.org deine Stelle als Chefredakteur abgibst. Wie können wir uns deinen Sommer 2022 genau vorstellen? Worauf konzentrierst du dich momentan?
Ja, das frage ich mich auch noch, weil ich muss auch erstmal lernen, damit umzugehen, etwas mehr Zeit als früher zu haben. Also ich habe eigentlich ja über 20 Jahre lang so 60, 80 Stunden Wochen gehabt und wenig Urlaub genommen und auf viel Freizeit verzichtet, sehr bewusst, weil mir einfach die Tätigkeiten, die ich gemacht habe, sehr viel Spaß gemacht haben. Und jetzt versuche ich mich wieder ins normale Leben zu integrieren und mal zu schauen, was möchte ich eigentlich als Privatperson machen, wenn ich jetzt mal weniger Verantwortung mit mir rumtrage und damit auch weniger Aufgaben habe. Also insofern werde ich mal diesen Sommer genießen und hoffentlich weniger vor Bildschirmen sitzen und mehr draußen tun.
Sehr schön. Ja, dein Lebenslauf liest sich ja tatsächlich so, als hättest du schon drei Leben gelebt. Also du hattest einen der relevantesten Blogs damals, mittlerweile ist das ja eine Plattform, gestartet, dann eben mit der Republika im Endeffekt die wichtigste Digitalkonferenz in Europa mitgegründet und du sensibilisierst uns seit Jahrzehnten zu digitalpolitischen Themen. War das schwer, jetzt die Position des Chefredakteurs abzugeben?
Eigentlich nicht und dann doch wieder. Also natürlich, wenn man etwas sehr lange Zeit macht, dann gewöhnt man sich daran. Auf der anderen Seite war es aber auch sehr befreiend, als dieser Druck auf einmal von mir los war und vor allen Dingen so 1,5 Jahre lang im Halblockdown zu Hause sitzend, haben mir eigentlich gezeigt, dass ich vielleicht oder nicht nur vielleicht für den Rest meines Lebens nochmal andere Sachen ausprobieren möchte und nicht quasi im Hamsterrad jetzt ein Jahr nach dem anderen weiter Sachen mache, die ich eigentlich im Sinne, in dem Teil von netzpolitik.org schon häufig durchgespielt habe. Ne? Also sagen wir mal, die neuen Sachen kamen eher weniger. Es war eigentlich immer mehr sozusagen, ja, das Übliche. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, naja, bis zur Rente, in unserer Generation weiß man ja nicht, wann die anfängt, aber wenn sie frühestens anfängt, dann dauert das noch Ewigkeiten und dann habe ich noch Zeit, was anderes zu machen.
Ich fand die Nachricht im März aus zweierlei Hinsicht sehr spannend, weil du auf der einen Seite verkündet hast, dass ihr mit Anna Biselli als deine Nachfolgerin auch jemanden vor allem gewählt habt, die vor 9 Jahren selbst als Praktikantin bei euch angefangen hatte. Und auf der anderen Seite natürlich Stichwort Diversität auf Führungsebene, dass ihr da also eine Frau gewählt habt, was ich toll finde. Und ich finde vor allem diese Entwicklungsmöglichkeit und die Entfaltungsmöglichkeit, die bei euch offensichtlich besteht, sehr spannend. Kannst du da ein bisschen mehr über das Team bei netzpolitik.org erzählen? Also wie ihr über die Jahre hinweg dieses Team aufgebaut habt? Unter anderem vielleicht auch, worauf ihr achtet, wenn ihr ein neues Teammitglied mit an Bord nehmt. Also so, was sind die feinen und wichtigen Faktoren beim Thema Teambuilding?
Ja, das ist relativ komplex, weil, sagen wir mal, 10 Jahre lang habe ich das alleine gemacht. Dann waren quasi mit André Meister und Anna Biselli die ersten beiden Ex-Praktikantinnen sozusagen, also Menschen, die ja quasi im Rahmen eines Praktikums schon bewiesen hatten, dass sie was drauf haben oder gelernt haben, was man mit diesem Medium anstellen kann und ihre eigenen Ideen eingebracht haben. Wir haben dann noch einige mehr, die über ja quasi dasselbe Verfahren reingekommen sind. Dazu muss man sagen, früher konnte man noch ein halbes Jahr Praktikum machen, beziehungsweise wir als kleines Medium konnten es uns leisten, Praktikanten für ein halbes Jahr einzustellen. Wir haben schon Praktikanten immer überdurchschnittlich bezahlt, aber überdurchschnittlich bedeutet, es gab halt einen Haufen großer Medien, die haben überhaupt nichts gezahlt und wir waren da schon mit 450 Euro, was sozusagen symbolisch war als Praktikantinnengehalt, überdurchschnittlich. Das war natürlich nicht das, was wir gerne gezahlt hätten, aber das, was wir zahlen konnten, aber dadurch konnten wir auch ja, Menschen sozusagen mehr trainieren oder mehr auch austesten als ein 3-Monats-Praktikum, was ja wegen der schlechten Arbeitsverhältnisse irgendwann dann mal so quasi eingeführt wurde, es ermöglicht. Ansonsten haben wir natürlich bei Netzpolitik immer geschaut, finden wir Menschen, die sowohl technisches Verständnis haben, als auch journalistisches oder aktivistisches Verständnis haben, weil wir immer an dieser Grenzlinie zwischen Aktivismus, Journalismus, zwischen Technik, Politik, Gesellschaft entlang gesurft sind, sozusagen. Und ja, so haben wir dann nach und nach erstmal Menschen eingesammelt, die um uns herum über Fähigkeiten verfügten, die wir interessant fanden, bis wir dann mal angefangen haben, auch offiziell auszuschreiben. Und dann wurde es natürlich spannend, wen findet man, wer bewirbt sich, wo wir natürlich immer den Wunsch hatten, auch möglichst divers zu sein, müssen wir halt auch irgendwann anerkennen. Na, Netzpolitik.org ist schon ziemlich ein weißer Laden. Das lag nicht an fehlenden Bemühungen. Das ist leider auch so, wenn man halt auf den Chaos Computer Club Kongress geht, ist der leider auch viel zu weiß, als es unsere Gesellschaft abbildet. Und ja, wir haben aber trotzdem auch immer geschaut, dass wir kein männlicher Verein sind. Also im Vergleich zu einem Chaos Communication Kongress ist die Redaktion von Netzpolitik.org beim Geschlechterverhältnis zumindest viel ausgewogener, als es so Hackerkulturen mit sich bringen. Genau, aber das waren sozusagen immer so die Auswahlkriterien. Ne? Sonst haben wir natürlich immer geschaut, wer passt zum Team und wo ist das Team insgesamt mit am kompatibelsten. Also wir haben eigentlich immer alle eingebunden, letztendlich auch bei der letzten Entscheidung.
Aha, das heißt, ihr habt also einen recht demokratischen Weg bei Entscheidungsfindungen gewählt und versucht, alle mit einzubeziehen.
Genau, das ist so generell auch etwas, was so die Redaktion von Netzpolitik.org ausmacht, möglichst viel irgendwie auszudiskutieren, gemeinsam zu entscheiden. Das hat Vor- und Nachteile, ja, aber da fühlen sich dann alle mitgenommen.
Ja, und wie sehen bei euch so, ich sage jetzt mal auf alltäglicher Ebene Meetings aus? Habt ihr so Stand-ups, trefft ihr euch, weiß ich nicht, einmal in der Woche und besprecht, wo jeder steht oder also wie ist so die Meeting-Kultur bei euch?
Ja, sowohl beides so, ne? Jeden Tag Redaktionssitzung um 10, wo dann die Themen des Tages diskutiert werden und manchmal entschieden wird, wer macht was. und einmal die Woche mindestens halt ein Meeting für die größeren Fragestellungen, dazu Klausurtagung für noch größere Fragestellungen und Arbeitsgruppen für kleinere Fragestellungen.
Im Blog-Eintrag zur neuen Stelle stand unter anderem, ich zitiere, um nachhaltige interne Strukturen zu schaffen, haben wir einen Organisationsentwicklungsprozess eingeleitet. Das klingt ziemlich corporate. Wie sah denn dieser Prozess aus?
Ja, das war halt, also der Prozess läuft noch im Hintergrund. Ne? Das ging einfach darum, wie wollen wir netzpolitik.org weiterentwickeln? Wie wollen wir Strukturen schaffen, die möglichst alle einbinden, aber auch den Laden nicht lahmlegen? Und wofür steht eigentlich netzpolitik.org im Jahr 2022? Weil es ist, hat sozusagen verschiedene Phasen durchlebt, die auch sehr häufig an mir gehangen haben. Und jetzt geht es halt mal darum, dass sozusagen auch die Zeit nach mir sozusagen mal eine neue Identität gesucht wird oder auch nicht, oder sich zumindest mal darüber Gedanken gemacht wird, welche Identität hat das Medium 2022 unter Beteiligung von jetzt 16, 17 Menschen.
Ja, spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Identität oder Vision dann im Endeffekt auch viel mit Finanzierungsmöglichkeiten zu tun haben. Keine Ahnung. Also ihr hattet ja auch geschrieben, dass ihr mittlerweile über ein Jahresbudget von etwa 1 Million Euro verfügt und dass das fast komplett über Spenden ermöglicht wird. Und meine Frage ist, was sind da entscheidende oder ausschlaggebende Erfolgskriterien? Also es gibt ja viele oder einige spendenfinanzierte Plattformen, aber die bleiben meines Erachtens eine Ausnahme. Und hat das vielleicht was mit eurer besonderen Vision und mit deiner Person vielleicht auch viel zu tun? Oder warum glaubst du, seid ihr da in den letzten Jahren so erfolgreich gewesen?
Das habe ich mich auch immer gefragt. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Also erstmal muss man sagen, netzpolitik.org experimentiert erst so seit 9 Jahren mit Spenden. Vorher haben wir eigentlich alles durchgespielt, was es so an Finanzierungsmöglichkeiten für Blogs gab. Vorher wurde es betrieben sozusagen von einem Unternehmen, was ich mitgegründet hatte, New Thinking Communications. Daraus ist auch die Republika entstanden sozusagen. New Thinking war eigentlich so ein Inkubator für Open Source und Internetsachen, was wir mal 2002 gegründet haben, um einfach mal spannende Sachen mit coolen Leuten umzusetzen. Und wir haben da alles ausprobiert, von Werbung über Sponsoring und so weiter. Das hat sich aber alles nicht so gut angefühlt und vor allen Dingen nicht funktioniert, weil Politikseiten in Zeitungen sind auch nicht die werbetreibenden Kräfte bei der Finanzierung einer Zeitung, sondern da macht man danach nochmal andere Sachen, andere Rubriken. Wir wollten jetzt auch nicht die ganze Zeit Google oder Telekom Werbung sozusagen von den Lobbykräften irgendwie bei uns einbinden, die sich das leisten können, wo wir aber sehr häufig andere Positionen vertreten haben. Und vor allen Dingen haben wir irgendwann festgestellt, selbst wenn wir Werbung verkaufen, sieht die keiner, weil wir natürlich unsere Leserschaft immer sehr fleißig über datenschutzfreundliche Browser-Plugins hingewiesen haben, die Werbung automatisch ausblenden. Also mit anderen Worten, wir waren am Ende und haben dann einfach mal so um 2012 rum in einer Reihe Unser Blog soll schöner werden, einfach mal alles transparent offengelegt und eigentlich unsere Community eingebunden in die Frage, welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen denn uns offen. Und dann haben eigentlich die meisten gesagt, wir würden gern spenden. Und dann haben wir natürlich, was mal in Deutschland so üblich war oder ist, erstmal einen Verein gegründet, um darüber transparent Spenden sammeln zu können und als gemeinnütziger Verein auch Spendenquittungen ausstellen zu können. Und das hat sofort im ersten Jahr eigentlich so gut funktioniert, dass das ganze Minus, was wir eigentlich über Jahre quasi immer über meine Agentur sozusagen refinanziert haben, durch diese Spenden ausgleichen konnten. Und dann hatten wir ja noch so einen Landesverratsvorfall 2015, als wir quasi durch Ermittlungen wegen Landesverrats in unserer Existenz bedroht waren. Und ich war persönlich als Chefredakteur davon bedroht, mindestens 2 Jahre Jahre Gefängnis im Raum stehen zu haben dafür, dass wir Papiere veröffentlicht hatten, die dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen nicht gefielen, der daraufhin halt diese Ermittlungen beim Generalbundesanwalt eingeleitet hatte. Und infolge dieses öffentlichen Aufschreis, nachdem diese Ermittlungen bekannt geworden waren, kriegten wir halt 100.000 Euro an Spenden innerhalb von 10 Tagen zusammen, um quasi so eine Kriegskasse zu haben, um uns vor Gericht zu verteidigen. Und weil dann die Ermittlungen sehr schnell eingestellt wurden, weil es Teilen der Bundesregierung zu heikel wurde wegen Pressefreiheit und dergleichen, hatten wir auf einmal Geld, 2 weitere Stellen besetzen zu können und konnten halt quasi diesen Angriff nutzen, um unsere Redaktion auszubauen und auf Gegenangriff weiter zu gehen. Und das hat uns sozusagen nochmal ein kontinuierliches Wachstum beschert, weil wir auf einmal eine leicht größere Redaktion hatten. Und das sind dann immer so Sachen, je mehr Output man hat als Medium und je mehr Erfolge man durch gute Berichterstattung, Einordnung, Kommentierung hat, umso mehr wird man natürlich auch dann von einer Community als relevant und wichtig angesehen, die man unterstützen möchte, damit sie auch morgen noch oder dass das Medium morgen auch noch so schlagkräftig ist. Und so hat sich das dann immer erweitert, dass dann neue Personen dazukamen. Wir wurden noch schlagkräftiger und gleichzeitig ist das Themenfeld natürlich auch größer geworden. Also als ich vor 19 Jahren mit Netzpolitik.org anfing, hat der Bundestag einmal im Monat darüber berichtet. Meine Mutter wusste überhaupt gar nicht, was das ist. Und in vielen Zeitungen herrschte noch irgendwie die Meinung vor, dass das mit dem Internet demnächst auch wieder vorbei ist und man sich damit nicht zu sehr auseinandersetzen müsste. Und mittlerweile sind netzpolitische Fragestellungen überall, inklusive der Tagesschau fast jeden Tag. Und insofern ist, sagen wir mal, die gesellschaftliche Relevanz gestiegen. Die Zielgruppen sind gestiegen, die Interesse haben an so einem Medium. Die Spendenkultur generell für gemeinwohlorientierten Journalismus finanziell quasi diesen zu unterstützen, ist gestiegen, das Bewusstsein ist gestiegen und das ist eigentlich so ein Kreislauf, der dazu geführt hat, dass wir eigentlich seit 9 Jahren kontinuierlich 20% mehr Spenden jedes Jahr bekommen haben. Wir haben natürlich noch weitere, sagen wir mal, Mechanismen, die sicherlich dafür wichtig sind. Wir haben zum Beispiel irgendwann angefangen, ziemlich früh einen monatlichen Spendenbericht zu machen, wo wir halt sehr transparent über unsere Einnahmen und Ausgaben berichtet haben, um erstmal auch dafür zu sensibilisieren, wo gehen denn jetzt Spenden eigentlich hin, aber auch um immer so ein Frühwarnsystem zu haben und zu sagen so, hey, ja, jetzt sieht es gerade wieder nicht so gut aus, so jetzt könnten wir Unterstützung gebrauchen oder jetzt läuft alles im Rahmen, vielen Dank für euch und wir berichten jetzt mal, was wir mit eurem Geld gemacht haben. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, auch wenn ich sozusagen als irgendwie immer finanzieller Verantwortlicher Ende des Jahres häufig sehr schlecht schlafen konnte, weil, bei spendenfinanzierten Angeboten kommt halt, und das wissen eigentlich alle, der Großteil immer erst kurz vor Weihnachten rein. Also das halt sozusagen im Dezember haben wir teilweise 40% unseres Jahresbudgets eingenommen. Und wenn man halt dann weiß sozusagen, fehlt noch eine ganze Menge Geld in der Kasse und wir haben Anfang Dezember und man denkt sich, alle anderen sammeln jetzt auch Geld, kann ja sein, dass dieses Jahr zum ersten Mal wir das nicht erreichen und irgendwie Leute entlassen müssen. Das hat zumindest mir schlaflose Nächte gebracht und das ist auch einer der Gründe, wo ich jetzt ganz froh darüber bin, quasi dafür nicht mehr verantwortlich zu sein. Und ich freue mich schon auf den nächsten Dezember, wo ich besser schlafen kann.
Ja, und befürchtest du, dass durch diesen Wechsel die Spenden gegebenenfalls sich auch minimieren werden?
Das ist vollkommen unklar, aber da muss die nächste Generation ran und muss zeigen, dass sie es auch drauf hat. Also,
stimmt. Ja. Man kann ja auch nicht alles lösen, ne?
Genau, aber sagen wir mal, natürlich war mir auch ein bisschen bewusst dadurch, dass ich so die Frontsau war, dass ich halt ein bisschen mehr trommeln musste. Aber wenn jetzt andere Personen die Frontpersonen sind, dann müssen die das auch lernen. Das gehört halt dazu, so, ne? Also wer entweder man hat ein spendenfinanziertes Geschäftsmodell, dann muss man auch das professionell machen oder man muss sich ein anderes Geschäftsmodell suchen. Also, so einfach ist es halt.
Ja, da noch eine Nachfrage. Diversifiziert ihr? Also ist das auch ein Thema bei euch oder soll es weiterhin vor allem spendenbasiert bleiben?
Das ist seit der Ewigkeit eine Grundsatzdiskussion. Ich war immer für Diversifizierung, aber die Mehrheit war immer dafür, es bei Spenden zu belassen. Mittlerweile gibt es ja, sagen wir mal, auch genug Stiftungen, die die gemeinwohlorientierten, gemeinnützigen Journalismus unterstützen würden. Mit einer Diversifizierung kann man sozusagen die Finanzierung auf verschiedene Beine stellen, um nicht total abhängig nur von Spenden zu sein oder ein bisschen Merchandising, der noch irgendwie weniger Erlöse einbringt. Aber das muss jetzt die Redaktion gemeinschaftlich entscheiden.
Ja, sehr schön. Ich habe dich, glaube ich, 2008 oder 2009 zum ersten Mal auf einer Konferenz in Bonn kennengelernt. Ich glaube, wir waren bei der Deutschen Welle. Und ich kann mich daran erinnern, dass du kurze Zeit danach, nämlich zur Bundestagswahl 2009, Kurzstudien veröffentlicht hattest zum Thema digitale Partizipation und vor allem auch die Online-Aktivitäten der damaligen politischen Parteien, vor allem auf Social-Media-Plattformen. Und generell war ja damals die große Hoffnung, dass man mit den Social-Media-Plattformen und den damals ja recht neuartigen Features die digitale Partizipation steigen lassen kann, dass also der potenzielle direkte Draht zwischen Wählenden und Gewählten zu mehr Austausch führt und wir somit also eine besser funktionierende, digital geprägte Gesellschaft entwickeln können und im Endeffekt sogar eine bessere Demokratie vorfinden. Also die Euphorie war damals recht hoch und ich glaube, eure Ergebnisse damals waren schon recht ernüchternd. Also ihr hattet aufzeigen können, dass die politischen Parteien ja aktiv waren, aber dass der tatsächliche Diskurs fehlte. Also das, was politische Partizipation ja dann im Endeffekt auch ausmacht. Was würdest du sagen, oder wie schätzt du die jetzige Regierung ein und deren Aktivitäten, zumindest was die politische Kommunikation angeht, machen die in Sachen politische Partizipation was besser als noch vor 15 Jahren?
Ja, ich glaube, sagen wir mal, ein bisschen rückblickend, die Hoffnungen, die wir damals hatten, an, dass das Internet politische Partizipation erhöht oder ermöglicht, da habe ich mittlerweile eine ziemlich ernüchternde Haltung. Insofern, als dass ich Politik verstehen kann, dass sie es nicht partizipativer heutzutage machen kann, weil einfach auch Hass und Hetze so verbreitet ist, dass man eigentlich so viel Content-Moderatorinnen bräuchte, um irgendwie diesen ganzen Hass erstmal auszusortieren, um irgendwie halbwegs dann etwas hinzubekommen, was Diskurs tatsächlich auch ausmacht. Und dann natürlich auch, dass dann die Politik sozusagen in Anführungszeichen als diese Vielzahl an Menschen, die da irgendwie in diesem Betrieb arbeiten, auch gar nicht die Zeit hätten, überall mit partizipieren zu können, sozusagen. Insofern hatten wir viele Utopien, wovon sich wenig irgendwie als real gezeigt haben. Es gibt zwar immer noch so Bürgerpartizipationsprojekte sozusagen, die mit viel Steuergeldern finanziert werden, wo man häufig das Gefühl hat, da sind aber mehr Content-Moderatorinnen irgendwie angestellt als Bürger, die da mitmachen, was immer eigentlich relativ
Autsch.
traurig ist.
Ja.
Es gibt, sagen wir mal, es gibt natürlich Vorteile, auf einmal so Möglichkeiten wie das Informationsfreiheitsgesetz nutzen über Plattformen wie Frag den Staat bedeutet mehr Partizipation, mehr Transparenz in Verwaltungshandeln. Aber das ist, sagen wir mal, etwas ganz anderes, als wir uns das damals vorgestellt haben. Und letztendlich ist halt, ja, die Frage, ist das jetzt alles nur noch politische Kommunikation, was wir doch heute erleben? Ja, ist es. Es ist alles professioneller geworden. Aber es ist auch so total langweilig geworden, so, ne? Also ich kann mir eigentlich keine Politikerinnen mehr auf Instagram anschauen, ne? Weil ich habe Ab und zu in meinem Leben war ich damit konfrontiert mit der Frage, ob ich auch mal in die Politik gehen möchte und so weiter. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dann als Politiker irgendwie in der heutigen Welt irgendwie digitale Wahlkampfwerkzeuge nutzen zu müssen und die ganze Zeit irgendwelche Selfies von mir, von jedem Treffen auf Instagram stellen zu müssen, was ja alle machen, damit sie irgendwie beweisen können, wen haben sie jetzt alles getroffen und Arbeitsweise vorzulegen. Das ist schon ein bisschen besser als die frühe Ich esse eine Bratwurst-Tweets, die wir irgendwie vor 12 Jahren immer gelesen haben, was total peinlich war, aber das heutige. Es hat sich eigentlich wenig weiterentwickelt, so. Und das ist eigentlich relativ belanglos. Und dann hat man natürlich noch das Problem, dass man eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Plattformen nutzen muss, die man eigentlich nicht nutzen möchte, um mit einem Publikum in Dialog zu treten, mit dem man zum Hälfte aber auch nicht in den Dialog treten möchte, weil es irgendwie, ja, quasi einen damit Hass überschüttet. Und das ist eigentlich, ja, alles ganz anders gelaufen, als wir uns das so früher vorgestellt haben.
Also auf der einen Seite die Tatsache, dass die Social Media Plattformen eben ja nicht ohne Frust und Kontrollverlust zu nutzen ist, und auf der anderen Seite der Verlust der Authentizität, und da dann eben die Anschlussfrage, ob wir nicht vielleicht wieder zurück zur Bratwurst gehen sollten.
Ja, ich fand Bratwurst. Tweets fand ich immer sehr unbeholfen und ohne jeglichen Neuigkeitswert. Ich esse eine Bratwurst. Also es gab tatsächlich Politikerinnen, die dachten dadurch halt eine Form von Authentizität und so weiter suggerieren zu können, indem sie sich als sehr bodenständig darstellten. Aber ich fragte mich die ganze Zeit immer, was ist der Mehrwert für politische Kommunikation? Und sagen wir mal, eines der Hauptherausforderungen für politische Kommunikation ist ja, dass das Internet eigentlich eine asynchrone Kommunikation ermöglicht, was ja eigentlich auch der große Vorteil ist. Aber wenn man dann als Politikerin quasi in einen Dialog treten möchte, und man hat aber schon einen vollen Tag, wie will man denn dann asynchron sozusagen auf diese ganzen Fragen antworten? Also das kann ja eigentlich immer nur eine Dialogsimulation sein. Sozusagen. Und selbst diejenigen, die es noch halbwegs hinbekommen, sozusagen, ne, mehr als eine Simulation ist da teilweise auch nicht dabei. So. Also es wird eine ganze Menge Dialog suggeriert, aber eigentlich sind wir immer Teil einer Inszenierung. Und da ist, sagen wir mal, meine Hoffnung mittlerweile ein bisschen ernüchternd, sozusagen. Oder wir waren ein bisschen naiv oder hatten ganz andere Träume, wozu das alles führen kann. Und die Realität hat gezeigt, naja, das ist. War alles nicht so ganz durchdacht, weil es war noch nicht in der Praxis so richtig ausprobiert.
Genau, naja, es war ja damals vor allem auch durch Obamas Erfolg so stark geprägt, ne, dass er also wirklich sich die Zeit genommen hat, um diese asynchrone Kommunikation tatsächlich auch durchzuführen.
Ja, aber das war auch eine riesige Inszenierung der Obama-Wahlkampf, ne?
Natürlich,
Also sozusagen die
ja.
Kampagne hat damals als erste sozusagen durch den Einsatz von Big Data, also von riesigen Datenmengen und einer gezielten Zielgruppenansprache suggeriert, dass Obama jetzt mit jedem Einzelnen da in einen Dialog tritt. Aber letztendlich waren das so algorithmische Entscheidungssysteme oder bestenfalls Praktikanten aus dem Obama-Team, mit dem man dann damals dort kommuniziert hat.
Ja,
Aber
und
es hat.
trotzdem war es aber wirklich neuartig, ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben doch alle damals die Newsletter bekommen von Obama, und die fing dann tatsächlich an mit Hallo Linda, Hallo Markus. Und natürlich ist das alles algorithmisch zusammengestellt worden, aber nichtsdestotrotz hatte es eben diesen Neuigkeitswert, und ich glaube, dadurch ist schon auch noch mal eine andere Art von Kommunikation möglich gewesen, dass das natürlich im Endeffekt alles inszeniert war oder inszeniert ist, das ist, denke ich mal, jedem klar
Genau,
gewesen.
also damals ist sozusagen Standard gesetzt worden, den es heute in jeder Kampagne gibt. Und jeder
Genau.
Newsletter fängt erstmal an mit Hallo Linda, hallo Markus.
Ja. Markus, meinst du, dass die das nicht alle selber schreiben?
Moja. Kann Donald Trump schreiben?
Ja, genau. Ich habe natürlich deine Keynote auf der Republika jetzt vor ein paar Wochen gesehen, und du gehst ja da auch auf die neue Regierung ein und hast ja auch gesagt, dass aus netzpolitischer Sicht da tatsächlich eine Menge passiert ist, dass die Forderungen auch zum Teil tatsächlich sehr vielversprechend aussehen. Also du bist ja da auf Themen eingegangen wie Verschlüsselungskonzept, Überwachungskonzept. Du hast die Hackbacks thematisiert, dann auch diese ganzen Open Access und Open Source Gedanken. Also du hattest das genannt, Public Money, Public Code. Und dass aber im Endeffekt noch sehr viel gemacht werden muss. Und du hattest ja dann auch die zwei verschiedenen Regulierungen auf EU-Ebene erklärt, Digital Services Act und Digital Market Act, wo also wirklich ganz viele Themen auf den Tisch gebracht worden und es da also jetzt erste Anstrengungen gibt, tatsächlich unter anderem Newsfeed-Algorithmen transparenter zu machen. Was war noch? Genau, dass man Inhalte, gelöschte Inhalte mehr kontrollieren kann, dass man den Zugang von Daten für WissenschaftlerInnen öffnet. Also all das sind ja große Themen, die die Politik im Endeffekt jetzt so langsam verstanden haben, wie wichtig diese digitalen Themen eben auch sind. Und trotzdem konnte ich bei dem gesamten Vortrag so einen gewissen Frust und einen gewissen Zynismus bei dir erkennen. Und meine Frage ist, wie schaffst du es, über so viele Jahre jetzt mit diesen großen Themen dich auseinanderzusetzen, uns auch immer wieder zu sensibilisieren für all diese Themen, wo doch diese großen Räder sehr langsam sich bewegen und also da wirklich nur kleinste Erfolge gefeiert werden können oder eben auch nicht gefeiert werden können. Stichwort Zensursula hast du ja am Ende auch nochmal sehr schön gezeigt, dass da einfach auch viele Sachen wieder aufkommen, die wir zum Teil schon wieder ad acta gelegt haben. Also meine Frage ist, wie motivierst du dich immer wieder mit diesen großen Themen auseinanderzusetzen, ohne dass du dabei völlig zerstört wirst, emotional?
Ja, das frage ich mich auch immer, weil mir die Frage häufig gestellt wird und ich weiß es auch nicht so genau. Also vielleicht ist das so eine Mischung aus, dass ich eine historische Perspektive darauf entwickelt habe, insofern, dass mir klar ist, wir sind in einer riesigen Transformation und es passieren sehr viele Umwälzungen und die Digitalisierung ist einer der großen Treiberinnen und es ist vollkommen unklar, in welche Richtung das geht, aber diese großen Umwälzungen, die brauchen halt ein oder zwei Generationen sozusagen, bis sie ausgestaltet sind und wir sind da erst immer noch fast am Anfang sozusagen der Entwicklung, auch wenn es mein halbes Leben oder noch mehr schon da drinne steckt. Also insofern, das hilft mir, nicht kurzfristig immer frustriert zu sein, weil ich das auch schon so lange mache. Also viele Menschen, das war ja auch wie mit der Piratenpartei und so weiter, die fangen dann an, sich zu engagieren und sind dann vollkommen fertig, weil das, wogegen man sich engagiert hat, doch gekommen ist. Und ich habe so viele Entwicklungen schon gesehen, wo mir auch klar war, okay, die Vorratsdatenspeicherung, die haben wir schon vor 20 Jahren bekämpft, die haben wir vor 10 Jahren bekämpft, die müssen wir auch noch in 20 Jahren bekämpfen, weil sie ist einfach eine Grenzüberschreitung sozusagen in einer freiheitlichen Demokratie und wir müssen sie immer wieder bekämpfen und nicht aufgeben. Und dann habe ich natürlich den persönlichen Vorteil, dass mein Engagement relativ wirksam ist, sozusagen, dass ich also als Einzelperson quasi, die sich engagiert, die auch durch meine ganze Arbeit mittlerweile eine privilegierte Stellung hat, dass ich halt effektiver mich für Sachen einsetzen kann, beziehungsweise wenn ich mich dann auch motiviere, aus dem Bett rauszusteigen dann, und was zu tun und sei es nur ein paar Tweets raussenden, um andere Menschen zu sensibilisieren, dann habe ich schon eigentlich viel mehr Wirksamkeit erreicht als andere Menschen, die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen sozusagen. Das sind vielleicht diese Punkte, die mich motivieren, aber letztendlich bin ich überwiegend, ich sage überwiegend, das ändert sich natürlich auch je nach Themenkonstellation, sehr optimistisch, dass es eigentlich für in unsere Richtung gut läuft. Das heißt, je mehr Menschen sensibilisiert werden für Grundrechtsfragen in einer digitalen Gesellschaft, umso näher kommen wir gesellschaftlichen Mehrheiten für diese Grundrechte. Und das ist eigentlich immer mein Ziel, sozusagen gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen. Und da wieder aus der historischen Perspektive weiß ich halt, wir werden gewinnen. sozusagen, weil
Oh.
ja, also ich meine, es sind immer mehr junge Menschen, die älter werden, die notwendige Sensibilisierung für die Digitalisierung mitbringen. Es sind immer mehr ältere Menschen, die auch Teil der digitalen Gesellschaft werden und feststellen, naja, sie möchten aber eigentlich auch nicht in einer Welt leben, wo irgendwie jeder Klick von ihnen überwacht wird und mal gegen sie verwendet werden kann. Und je mehr Menschen sozusagen Teil dieser digitalen Gesellschaft werden, umso mehr Aufmerksamkeit gibt es für die gesellschaftlichen Fragestellungen drumherum. Und das macht mich eigentlich optimistisch und positiv, weil früher gab es dafür keine Aufmerksamkeit und früher kam jedes Überwachungsgesetz durch, weil die meisten fühlten sich davon nicht betroffen und haben sich deswegen keine Gedanken gemacht.
Ja, ich hatte bis zu dem jetzigen Zeitpunkt immer die Befürchtung, dass die Aufmerksamkeit halt einfach nicht reicht, ne? Also es ist ja gut und schön, dass wir alle über die Überwachungskonzepte jetzt erfahren und die auf dem Schirm haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass da einfach immer noch zu viel negative Schlagzeilen wir lesen, was also alles durchgeht. Umso euphorischer bin ich jetzt, wenn du also eine positive Hoffnung hier versprühst und sagst, es wird sich alles in diesem großen Transformationsprozess in die richtige Richtung bewegen.
Ja,
Und das
also
kann
die Hoffnung.
tatsächlich viel mit dem demografischen, mit der demografischen Entwicklung tatsächlich zusammenhängen, ne? Dass ja auch wirklich die Leute, die älter werden, in politische Prozesse vielleicht mittlerweile integriert sind, die sie vor 20 Jahren nicht waren und dadurch dann an den richtigen Stellen die richtigen Leute sitzen.
Ja, allein, dass sozusagen an den richtigen Stellen Leute sitzen, die heutzutage erstmal auch wissen, worum es geht. So, das war ja nicht immer so, ne? Also wir hatten halt noch vor 10, 15 Jahren Spitzenpolitiker, ich gender mal nicht, weil es in der Regel Männer waren, die fürs Internet zuständig waren und dann aber irgendwie keinerlei Probleme damit hatten, in Fernsehinterviews gleichzeitig zu sagen, wir sind zwar dafür zuständig, aber das kennen Sie auch noch aus dem Fernsehen. So.
Ja, stimmt, genau. Du hast ja diese ganzen Internetminister der verschiedenen Regierungen aufgezeigt und wie sie es also über die Jahre nicht geschafft haben, die Themen richtig zu besetzen.
Ja, ne, also einerseits aus Unfähigkeit und Unwille sozusagen, aber auch andererseits, und das deswegen, jetzt um auf die neue Regierung zu kommen, macht es mir Sorgen, wie die neue Regierung aufgestellt ist. Bei früheren Regierungen war immer ganz klar, wenn da mindestens drei Parteien dran beteiligt waren, und das waren sie eigentlich immer, weil CDU, CSU immer zwei verschiedene Parteien waren, dann haben wir irgendwie mindestens drei Internetminister und die sind dann alle irgendwie sich alles am Neiden. Es findet wenig Kooperation statt, es findet eigentlich nur Konkurrenz statt und so kriegt man keine gemeinsame Strategie hin. Und bei der heutigen Bundesregierung habe ich halt auch, oder mache ich mir echt Sorgen, dass der Koalitionsvertrag endlich mal ein guter war, dass sozusagen diese Ampel sehr viele Impulse, sehr viele Forderungen aus der digitalen Zivilgesellschaft in einen Koalitionsvertrag überführt hat, was unter CDU-CSU-Beteiligung nie passiert ist und nie passiert wäre, weil die sich dafür überhaupt nicht interessiert haben, sozusagen. Und dass das aber jetzt im Klein-Klein unter, oh, es sind wieder drei Parteien miteinander beteiligt, irgendwie unterschiedliche Ministerien, die sind alle nicht in der Lage, irgendwie miteinander zu arbeiten, alle wollen sich wieder nur über die anderen profilieren, dass eigentlich diese ganzen Versprechungen quasi irgendwo versanden werden auf der Suche nach Breitbandinternet.
Ja, genau. Aber vielleicht sind die Themen auch wirklich, also ich meine nicht vielleicht, sondern die Themen sind ja so breit, dass es einfach nicht funktioniert, das nur in einem Ministerium zu haben. Also du hattest es ja auch in der Keynote gesagt, Olaf Scholz ist unter anderem, ne, für bestimmte Teile verantwortlich, Habeck und so weiter. Und du hast ja auch die Themen angesprochen, E-Government, Breitbandausbau sowieso. Die Verwaltung, die Online-Verwaltung, die ja immer noch nicht komplett online, also digital funktioniert. Also wir sprechen ja auch wirklich über so viele Themen. Vielleicht liegt das in der Natur der Dinge, dass das nicht in einem kleinen Team zu halten ist, sondern dass sich wirklich jeder mit diesen Themen auseinandersetzen muss.
Ja, also ich bin kein Verfechter eines Digitalministeriums, ne, wo man alles dann irgendwie zentralisiert, alle guten Leute hinpackt und sagt, wir machen jetzt die Strategie und die anderen Ministerien müssen das dann ausführen. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, wenn irgendwie diese neue Regierung sagt, wir machen alles anders und dann guckt man sich das genau an und stellt dann fest, was macht ihr eigentlich anders? Ihr macht überhaupt nichts anders, sozusagen. Es ist immer noch dieses Klein-Klein. Alle Aufgaben sind woanders irgendwo. Man verkoordiniert sich, aber es gibt keine Federführung, dass halt einzelne Ministerien richtig verantwortlich sind, sondern die müssen sich mit anderen dann wiederum abstimmen. Das führt wieder dazu, dass dann wieder sehr viele Beamte aus unterschiedlichen Ministerien irgendwie in Stellungskriegen irgendwie sitzen. Und letztendlich ist das neue Revolutionäre, dass man jetzt eine Runde aus 5 Staatssekretären aus 5 verschiedenen Häusern eingerichtet hat, wo bei der letzten Regierung schon eine Runde aus 3 Staatssekretären aus 3 Ministerien zur Koordinierung nicht funktionierte. Und dann stehe ich ein bisschen fassungslos davor und denke mir so, was ist denn hier bitte schön die neue Erzählung, das neue Versprechen? Was macht ihr eigentlich anders? Das hört sich für mich alles an wie, naja, alter Wein in neuen Kleidern. Nee, also ja, in neuen Schläuchen.
Ja, okay, ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich habe ja jetzt gelernt, trotzdem können wir Motivation finden, weil wir davon ausgehen, dass mit diesem großen Transformationsprozess, der natürlich noch Jahre dauern wird, wir in die richtige Richtung uns bewegen werden, einfach weil
Ja,
die Themen.
und vor allen Dingen die CDU-CSU ist nicht mehr dafür verantwortlich. Das macht mir am
Richtig.
meisten Hoffnung, weil die haben es überhaupt nicht hinbekommen in 16 Jahren. Das muss man so deutlich sagen. Ich hab nie so inkompetente Verantwortliche für dieses Themenfeld kennengelernt, wie sie CDU-CSU irgendwie immer aufgestellt hatten. Also da macht mir alle anderen Parteien außer der AfD mehr Hoffnung, dass das Thema inklusive Linke irgendwie bei allen anderen Parteien besser aufgestellt ist.
Ja, und hoffentlich bleibt das ja dann auch so, ne, über die nächsten Legislaturperioden.
Also gesellschaftspolitisch wäre es auf jeden Fall sinnvoll.
Ja. Markus, wir haben jetzt schon erörtert, wie du dich motivierst, nämlich über ne, über lange Prozesse nachdenkend verstehen, wie die Vergangenheit aussah und wie unsere Zukunft bestenfalls aussehen wird. Wie sieht so ich stelle am Ende mal gerne die Frage nach der Work-Life-Balance. Wie sieht so deine Work-Life-Balance aus? Also du hast ja schon gesagt, ne, du hast wahnsinnig viele Stunden pro Woche für netzpolitik.org und all deine anderen Aktivitäten investiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass du so ein bisschen zurücktrittst und mal schaust, vor allem jetzt im Sommer, worauf möchte ich mich die nächsten Monate oder Jahre konzentrieren? Wie sieht das im Alltäglichen aus?
Also früher sah das ganz schlimm aus. Jetzt in diesem Jahr ist das so ein bisschen sich am Ändern. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Also ich habe früher auch schon Sport gemacht, aber nicht so regelmäßig, dass ich irgendwie schaue, dass ich 2, 3 Mal die Woche irgendwie joggen oder schwimmen gehe, dass ich versuche, jeden Tag
Cool.
Yoga am Morgen zu machen und ja, dann auch nicht den Druck mir selbst gebe, die ganze Zeit online sein zu müssen, was ich noch ein bisschen mehr lernen muss, weil natürlich so ein Smartphone in der Hand ermächtigt einen schon, die ganze Zeit in Echtzeit Datenströmen und Newsfeeds drinne zu sein, was für mich so als News-Junkie, sagen wir mal, eine tolle Sache ist, aber das zieht natürlich eine ganze Menge Aufmerksamkeit und ich versuche das dann immer so zu lösen, dass ich das Handy dann mal woanders lasse oder mich mehr darauf einlasse, Menschen zu treffen, was ich früher auch
Du
nicht so
meinst in
geschafft
real life?
habe. Ja, ne, also ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass ich mal Zeit habe, irgendwie mehr Menschen irgendwie zu persönlichen Gesprächen in Cafés treffen zu können,
Oh
außerhalb
mein
von
Gott.
Interviews. Und jetzt stelle ich halt fest, naja, nach 2 Jahren Corona macht das ja echt Spaß so, ne? Also das kam auch dazu, dass man halt 2 Jahre lang dann trotzdem irgendwie die ganze Zeit zu Hause hing oder sich draußen zum Spazieren verabredet hat. Aber auch durch diese Kultur sozusagen, ne, dieses Spazierengehen, habe ich dann auch festgestellt, na, ist eigentlich ganz cool, mal mit Menschen sich tiefer gehend irgendwie mit Einzelnen zu beschäftigen, als immer nur so, hey, lass mal 10 Minuten telefonieren und dann der nächste und dann die ganze Zeit Mails hier zwischendurch zu beantworten. Also da
Ja.
versuche ich aus diesem Hamsterrad ein bisschen rauszukommen.
Und hast du schon erste Ergebnisse? Spürst du schon erste Ergebnisse?
Ja, ich glaube schon, ne? Ich kann besser schlafen. Ich habe weniger Druck, mich mit irgendwie Verantwortung bei netzpolitik.org zu kümmern. Ich habe ja noch die Republika parallel sozusagen, wo ich ja noch mit Verantwortung trage. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter, wenn man nicht mehr so viel auf verschiedenen Baustellen Verantwortung, auch für so viele Arbeitsplätze und so weiter mittragen muss.
Was sind so deine Inspirationsquellen, wo, also jetzt mal ab von News Junkie, ne, dass du auf den Nachrichtenportalen und so weiter unterwegs bist, aber gibt es so bestimmte Portale oder Leute, mit denen du dich auseinandersetzt, die dir, die deinen Horizont erweitern, die dich inspirieren?
Ja, garantiert so. Ich mag Popkultur, ich mag Musik, ich gehe gerne auf Konzerte und auf Partys, ne, mehr auf Konzerte mittlerweile als auf Partys. Ich mag Serien, gute Serien. Ich finde Bücher lesen total toll und freue mich immer auf jeden Urlaub, wo ich irgendwie so, ja, ich die ganze Zeit nur noch Bücher lesen möchte, um dann bloß nicht an irgendein technisches Gerät zu kommen, um ins Netz zu gehen. Und ich mag halt mich mit Freunden austauschen, um ganz froh irgendwie auch Freunde zu haben, die in ganz anderen Welten aktiv sind. Und früher bestand dann mein größter Teil des Freundeskreises aus Leuten, die eigentlich dasselbe gemacht haben wie ich, sodass halt Freizeit und Beruf eigentlich auch in der Freizeit immer vermischt waren. Und das habe ich mittlerweile auch ein bisschen geändert, sozusagen, dass man halt dann viel Inspiration auch an den Abenden bekommt, wo man sich mit Menschen trifft, die ganz andere Lebensrealitäten haben, aber wo man trotzdem viel Gemeinsamkeiten durch popkulturelle Zusammenhänge und so weiter hat.
Okay, ich bin tempted zu fragen, Popmusik, was genau und welche Bücher liest du gerade und welche Serien guckst du?
Na, Musik, sagen wir mal, alles abseits des Mainstreams, beziehungsweise ich bin ein Kind der 80er, die in den 80er Mainstream bin ich total super.
Verstehe.
Aber auch vor allen Dingen das ganze Indie-Zeug der 80er. Mhm. Aber ja, alles andere, elektronische Musik mit ihren vielfältigsten Ausfüllungen und so weiter bei Büchern. Im Moment lese ich von Samira Samelou und Friedemann Karik Erzählende Affen. Ein sehr spannendes Sachbuch über narrative Erzählungen und so weiter. Sonst mag ich sehr viel Science Fiction zu lesen, weil das ist so eine Mischung aus, naja, wie, welche Zukünfte verhandeln wir eigentlich Gesellschaft als Gesellschaft und da auch mal noch technologische Entwicklungen, mögliche Entwicklungen sozusagen reflektiert zu bekommen, das finde ich immer sehr spannend. Mhm. Bei Serien, ja, gerade aktuell habe ich begeistert Borgen, die vierte Staffel geschaut und fand, das war mit das beste Stück Politikserie, was ich je gesehen habe. Also ich war schon von den ersten drei Staffeln begeistert, aber wie diese vierte Staffel quasi diese Ambivalenz von Personen im politischen Diskurs, sowohl auf politischer Seite als auch auf medialer Seite irgendwie in einer Staffel erklärt bekam. Also das habe ich noch nie so gut und so realistisch gesehen, kann ich jedem nur empfehlen.
Steht auf meiner Liste, ich habe es noch nicht gesehen, also deswegen bitte keine Spoiler-Alerts jetzt, aber genau, möchte ich mir auch unbedingt noch anschauen. Sehr cool. Markus, ich bedanke mich tausend und einmal für deine Zeit und für deine Einblicke und bin gespannt, wie du jetzt so deine nächsten Monate tatsächlich verbringen wirst und was wir spätestens im Herbst von dir hören werden und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank für das Interview und das Zuhören und das wünsche ich dir auch alles.
Dankeschön. Tschüss.